Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen, ja, Erkundung. Wir schauen uns heute Auszüge aus einem Romanentwurf an, Zingara Coburg von Im Mehmet Ünver. Du hast uns gebeten, da mal genauer reinzuschauen und genau das machen wir jetzt. Worum geht's grob? Es geht um Assad, einen Schriftsteller kurdischer Herkunft. Der lebt in Coburg, betreibt da einen Dönerimbiss und er ringt so mit seinem Leben, mit der Liebe, seiner Identität und ja, vor allem mit seinem Buchprojekt, das immer mehr mit seiner Realität verschmilzt. Das wird noch wichtig. Die Fragen, die uns da so umtreiben werden, sind schon ziemlich tiefgehend. Wo verschwimmen denn bei Assad Fiktion und Wirklichkeit? Wie kämpft er mit seiner Identität, so zwischen den Erwartungen seiner Leute und seinen eigenen Wünschen? Und was sucht er eigentlich? Sinn? Anschluss? Oder vielleicht sogar Erlösung? Zwei Motive stechen da besonders hervor. Einmal Maat, das ist der Held aus seinem Roman, so ein freier sumerischer Priester, der wird fast zu seinem Alter Ego. Und dann Zingara. Eine geheimnisvolle Frauengestalt. Im Vorwort steht, sie sei wie eine fehlende Farbe, die das Leben erst komplett macht. Ein ganz zentrales Ideal für ihn, aber auch rätselhaft.
Okay, lass uns da mal tiefer reingehen. Absolut. Und genau das ist die Kernspannung, die sich durch diese Texte zieht, finde ich. Diese Verflechtung. Wie beeinflusst Assads persönliches Leben seine Geschichten? Und umgekehrt. Wie stark fängt seine Fiktion an, sein echtes Leben zu bestimmen? Wird er am Ende vielleicht selbst zu einer Figur in seinem eigenen Spiel? Und diese Zingara, was ist das genau? Sucht er eine echte Frau? Oder ist es ein Ideal, das er auf verschiedene Frauen projiziert? Oder beides irgendwie? Das wird, glaube ich, eine echt spannende Analyse. Kunst, Leben, Verantwortung, das hängt ja alles eng zusammen.
Fangen wir mal da an, wo die Texte uns reinwerfen. Assad in Coburg, in seinem Dönerimbiss. Er hinkt ja leicht. Das wird erwähnt, vielleicht auch so ein äußeres Zeichen für seine innere Zerrissenheit. Sein Alltag wirkt irgendwie schwer, viel Arbeit. Und dann diese unausgesprochenen Erwartungen seiner kurdischen Gemeinschaft. Das spürt man. Aber sein Blick, der wandert immer wieder rüber zu Helen. Die arbeitet gegenüber in einer Bäckerei. Sie fasziniert ihn total. Er vergleicht sich ja sogar mit Inanna, dieser Göttin aus seinem Maat-Roman. Erinnerst du dich an die Szene im Regen, wo sie kurz reinkommt? Das ist für ihn so ein, fast magischer Moment. Später gibt er ja dann auch eine Kopie vom Roman und einen Brief, um seine Blicke zu erklären, fast schon entschuldigend, oder?
Ja, genau. Und das ist ein super aufschlussreicher Anfang. Man sieht sofort dieses Muster der Projektion. Assad legt seine Romanfiguren, seine Ideale über echte Menschen drüber. Helen wird zu Inanna. Gleichzeitig spürt man diesen enormen Druck von außen. Die Gemeinschaft, die sieht in ihm den großen Mann, erwartet, dass er sich engagiert für die Sache und so. Er will aber eigentlich nur seine Ruhe haben und schreiben, frei sein. Dieses Gefühl der Entfremdung, nicht nur von den anderen, vielleicht auch von sich selbst, das ist von Anfang an da. Das zieht sich durch.
Mhm. Und dieser innere Konflikt, der spitzt sich ja dann zu, als Sophie in sein Leben tritt. Eine junge Italienerin, er lernt sie bei seinem Freund Ali kennen, auch im Imbiss. Und das ist schon bemerkenswert, sie arbeitet auch gegenüber, diesmal in einer Eisdiele. Fast als würde ihm das Schicksal da immer wieder was vor die Füße werfen, oder? Zwischen Assad und Sophie, da scheint es sofort zu knistern, eine starke Anziehung. Aber er ist halt sofort wieder gefangen. Ne? Da sind seine Verpflichtungen, die Familienreutlingen, seine Frau Özlem, der herzkranke Sohn Siabend und dann diese neue Faszination. Das passt ja hinten und vorne nicht zusammen.
Genau, und dieses Muster ist wirklich auffällig. Erst Helen, jetzt Sophie. Man fragt sich schon, ob er da unbewusst immer wieder nach einer realen Version seiner Ideale sucht. Ob das jetzt Inanna ist oder eben diese Zingara. Und Sophies Hintergrund macht es ja noch komplizierter. Ihre Brüder sitzen im Knast in Italien, der Vater ist weg. Sie wirkt selbst auch irgendwie, labil, verletzlich. Das könnte sie natürlich aus Assads Sicht zur idealen Projektionsfläche machen. Er kann den Retter spielen, den Beschützer. Und da ist wieder die Parallele zu Maat, seiner Romanfigur, dem Priester, der ja auch eine Frau befreien will und als Held auftritt. Das passt schon fast zu gut.
Ja, diese Maat-Parallele, die ist echt unübersehbar. Die Vermischung von Assads Leben und seinem Roman, die wird immer krasser. Mart, dieser freie, starke Priester, der wird immer mehr zu Azaths alter Ego. Zu dem, der er gerne wäre oder den er glaubt, in sich zu tragen. Besonders eindrücklich fand ich ja diesen Traum, den er aufschreibt. Er selbst, Azath, wird auf der Feste Coburg hingerichtet. Mit einer Geliebten, die er retten wollte. Das ist doch eine Szene wie direkt aus seinem Mart-Roman, oder? Er recherchiert ja dann sogar über die Bauernaufstände von 1525 in Coburg und sucht da Parallelen zu kurdischen Aufständen. Geschichte, Fiktion, alles vermischt sich.
Ja, und da fragt man sich, was ist das Schreiben hier eigentlich für ihn? Ist es Flucht aus einer Realität, die er als eng und ja, frustrierend empfindet? Oder ist es eine Art Selbsttherapie, um diese inneren Konflikte zu bearbeiten? Oder, und das scheint mir immer wahrscheinlicher, fängt die Fiktion an, ein Eigenleben zu entwickeln und sein Handeln in der echten Welt zu beeinflussen? Ja, vielleicht sogar zu diktieren. Die Grenzen, die werden immer unklarer. Manchmal scheint er ja selbst kaum noch zu wissen, bin ich jetzt Azath, der Imbiss-Typ, oder bin ich Mart, der Held? Diese Identitätsdiffusion, also dieses Gefühl, nicht mehr genau zu wissen, wer man ist, Azath oder Mart, das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt in den Texten.
Absolut. Und das bringt uns direkt zu diesem Kernkonzept, Singara. Im Vorwort wird sie ja beschrieben als die fehlende Farbe, die das Leben erst ganz macht. Fast schon was Kosmisches. Und Azath versucht jetzt anscheinend Sophie in dieses Ideal hineinzupressen. Er will sie nicht nur lieben, er will sie zur Singara formen. Das ist natürlich eine Riesenbelastung für die Beziehung. Die wird ja auch als ein ständiges Hin und Her beschrieben. Seine Eifersucht spielt eine große Rolle auf andere Männer, wie Davut, ihren Ex oder diesen Mario. Ständig Missverständnisse. Sophie reagiert oft sehr emotional, impulsiv, bis zu dem Punkt, wo sie nach einem Streit mit ihm wohl Tabletten nimmt, einen Selbstmordversuch, der angedeutet wird.
Das ist natürlich hochproblematisch, diese Dynamik. Man muss sich doch fragen, geht das überhaupt? Kann man einem anderen Menschen so ein Ideal aufzwingen, ohne dessen eigene Persönlichkeit, die Bedürfnisse, die Grenzen massiv zu verletzen? Wo bleibt denn Sophie selbst in dieser ganzen Geschichte? Die Texte deuten ja auch an, dass sie sich eingeengt fühlt, vielleicht benutzt, manipuliert. Gleichzeitig spielt sie aber auch mit ihm, testet ihn aus, provoziert. Das wird zu einem ganz komplexen Machtspiel. Er sieht sich als Schöpfer, Retter, Beschützer, aber vielleicht ist er unbewusst auch ein Kontrolleur, der sie nach seiner Vorstellung formen will. Dass das zu Konflikten führen muss, ist ja klar.
Und genau in dieser schwierigen Phase mit Sophie taucht dann Duru auf, eine junge Türkin. Und wieder diese Parallele, das ist echt verblüffend. Sie arbeitet auch in einer Bäckerei, wieder direkt in seinem Blickfeld. Aber Duru wirkt ganz anders als Sophie. Ruhiger, vielleicht am Anfang ein bisschen naiv, aber man spürt da eine Tiefe. Azath baut eine Verbindung zu ihr auf. Er fängt an, sie zu fördern, gibt ihr seinen Mattroman, ermutigt sie selbst zu schreiben. Und dann beginnt er, in ihr die wahre Zingara zu sehen. Was bei Sophie natürlich massive Eifersucht und Wut auslöst. Das führt dann zu heftigen Szenen zwischen allen dreien.
Ja, da fragt man sich wieder. Wiederholt er hier einfach nur sein Muster? Tauscht er nur das Objekt seiner Projektion aus? Was macht Duru in seinen Augen geeigneter für die Zingara-Rolle? Ihre Jugend, ihre scheinbare Formbarkeit. Was aber wirklich interessant ist, sind Durus Nachrichten und Briefe an Azath, die ja zitiert werden. Die zeigen nämlich ihre eigene Entwicklung. Sie denkt über diese Zingara-Idee nach, die er ihr gibt, setzt sich damit auseinander, schreibt selbst Gedichte dazu. Sie scheint vielleicht anders als Sophie mehr Eigenständigkeit zu entwickeln, mehr Agency, wie man heute sagt. Auch wenn sie sich anfangs natürlich stark von ihm beeinflussen lässt. Sie nimmt die Rolle nicht nur an, sie gestaltet sie irgendwie mit. Das ist schon ein Unterschied.
Das führt uns dann ja zur Eskalation. Der Bruch mit Sophie ist endgültig und heftig. Da fliegen schwere Vorwürfe. Sophie droht ihm ja sogar, ihn wegen Vergewaltigung anzuzeigen, wirft ihm vor, er habe sie nur benutzt. Ihr Ex-Freund Davut taucht wieder auf, bedroht Azath, wenn auch indirekt. In dieser Phase fühlt sich Azath immer isolierter. Selbst enge Freunde wie Ali, so scheint es, wenden sich ab oder machen ihm zumindest Vorwürfe. Er habe sich das alles selbst eingebrockt. Dieses Bild vom großen Mann, das fängt an zu bröckeln.
Klar, die emotionale und psychische Belastung für ihn muss da riesig sein. Das Thema Ehre kommt jetzt auch explizit zur Sprache. Einmal im Kontext der kaputten Beziehung zu Sophie, aber auch in seinem Bemühen, Duru zu beschützen und sie gleichzeitig zu seiner Zingara zu machen. Er sieht sich selbst als Beschützer dieser Frauen, aber die Grenze zur Manipulation und vor allem zur Selbsttäuschung, die wird immer dünner, finde ich. Er verstrickt sich in Widersprüche, in sein eigenes Narrativ. Man hat das Gefühl, er verliert immer mehr den Bezug zur Realität und auch zu sich selbst. In diesem verzweifelten Kampf um Ideale, Liebe und vielleicht auch um eine Form von Anerkennung, die ihm sein normales Leben so nicht gibt. Seine Identität wirkt total fragil.
Ja. Und so stehen wir am Ende dieser Textauszüge vor einer wirklich, ja, radikalen Entscheidung von Azad. Er plant, Coburg zu verlassen, alles hinter sich zu lassen. Und er will Duru mitnehmen, seine gefundene Zingara, die, wie er glaubt, jetzt selbstbewusst genug ist. Der Preis dafür wäre aber immens, oder? Er müsste seine Familie zurücklassen, seine Frau Özlem, die Kinder, vor allem den herzkranken Sohn Ziyabend. Das wäre ein totaler Bruch. Aber die letzten Dialoge mit Duru und ihre Briefe, die zeigen ja auch ihre Entschlossenheit mitzugehen. Sie scheint bereit zu sein, obwohl sie die Risiken auch klar sieht.
Mhm. Das Ende bleibt hier ganz bewusst offen, sehr ambivalent. Besonders spannend ist ja dieser fiktive Dialog zwischen Matt und Azad im vorletzten Kapitel. Matt, sein alter Ego, verabschiedet sich quasi, kehrt in seine mythische Welt zurück. Aber er überlässt Azad die volle Verantwortung für die Zingara, die er ja mit erschaffen hat. Und diese geplante Flucht mit Duru, ist das jetzt der ultimative Akt der Selbstbefreiung, der Schöpfung? Oder ist es nicht eigentlich ein Akt der Zerstörung? Der Zerstörung seiner Familie, seiner Bindungen, vielleicht auch seiner moralischen Integrität? Womöglich ist es beides gleichzeitig. Der Text sagt ja, Azad muss zwischen zwei Arten des Todes wählen. Der Tod des alten Lebens, wenn er bleibt, oder der Tod seines alten Ichs, wenn er flieht. Das ist schon harter Stoff.
Puh, ja, das ist wirklich eine intensive Reise gewesen durch diese Auszüge. Fassen wir vielleicht kurz zusammen, was wir hier sehen. Es ist diese fast fieberhafte, ja gefährliche Verschmelzung von Kunst und Leben. Azad jagt einem Ideal nach, dieser Zingara, und verliert sich dabei fast selbst in den Rollen, die er spielt und schreibt. Es geht um Identitätssuche, gerade im Kontext von Migration, Exil, um diese Zerrissenheit zwischen Kulturen und eigenen Wünschen. Und klar, es geht um Liebe, Eifersucht, Verrat, aber im Kern immer wieder um die Frage, wie real sind eigentlich die Geschichten, die wir uns erzählen?
Genau. Und darüber hinaus stellen die Texte ganz fundamentale Fragen. Fragen nach dem kreativen Prozess selbst und nach der Verantwortung des Schöpfers. Was passiert, wenn Figuren ein Eigenleben entwickeln und auf den Autoren zurückwirken, wenn die Grenzen so verschwimmen? Und was bedeutet das ethisch, wenn das eigene Leben, die eigenen Beziehungen, ja das Schicksal echter Menschen zum Rohmaterial für eine Geschichte wird? Eine Geschichte, die ja auch verletzen oder zerstören kann. Azads Reise ist ja hier noch nicht vorbei. Er steht an diesem Scheideweg und der Ausgang, der ist völlig offen.
Genau. Wir lassen Azad also zurück in diesem Moment der Ungewissheit, vor der Wahl zwischen diesen zwei Toden, wie er es nennt, bleiben oder fliehen. Und das bringt uns zu einer letzten Frage, die wir dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, einfach mal mitgeben möchten. Was heißt es eigentlich, das eigene Leben bewusst zu schreiben, es zu gestalten wie eine Geschichte? Können wir diese Grenze zwischen uns als Schöpfer und dem Geschaffenen, zwischen Fiktion und Realität, überhaupt jemals klar ziehen? Gerade wenn das Leben und die Gefühle anderer so eng damit zusammenhängen? Welche Verantwortung haben wir für die Geschichten, die wir nicht nur erzählen, sondern eben auch leben? Denk doch mal darüber nach.